Das wäre doch ein idealer Tag gewesen, das weiter zu feiern, und hat noch einen netten Nebeneffekt, der wäre dieses Jahr nämlich auf Mittwoch gefallen.
DDR für mich als Kind und auch dann als Jugendlicher, bis die Mauer fiel, eigentlich sehr, sehr weit weg war. Das war etwas Abstraktes.
Damals war das eben nicht so. Da war das, ich glaube, von Emmelsbüll nach Stralsund sind wir gefühlt 6-7 Stunden gefahren.
Du stellst einfach eine Schale, rührst einfach Haferflocken mit Gips an. Das gab es ja, also Haferflocken und Gips gab es in der DDR. Und stellst daneben ein großes Schälchen Wasser.
Und fragte, ob er die leere Dose haben kann.
Ja,
ne, und er sammelte die.
Ja, naja.
Ja, das war irgendwie so herzzerreißend.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Wollt ihr den totalen Tweet?
Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der rationale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause.
Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, weiter weiß ich nicht. Herzlich willkommen, hallo Andreas, moin liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsausgabe.
Zur großen
30
Jubiläumsausgabe.
30 Jahre Deutsche Einheit.
Jetzt werden Akt der Deutschen Einheit. Genau, und 30 Jahre. Und jetzt werden sich natürlich viele fragen, warum
das
erst diese Woche?
Mit einer Woche und
weil
einem Tag Verspätung.
Wir fanden das Tierthema wichtiger. Ja, genau. Und wir fanden das Tierthema natürlich wichtiger, kleiner Witz. Und auf der anderen Seite wurde das ja alles jetzt hinreichend durchgekaut. Ihr seid also von der Informationsseite, was 30 Jahre Deutsche Einheit betrifft, auf dem neuesten Stand. Und wir dachten mal, zwei alte Nordfriesen erzählen von früher, wie wir das Ganze dann aus der Ferne erlebt haben. Habe ich das so richtig
wieder? Das kann man ruhig so sagen. Und ich finde, einfach jetzt nochmal eine Woche später daran zu erinnern, weil für viele ist es auch so ein bisschen in dieser Corona-Zeit untergegangen. Es ist ja auch diese unglückliche Samstagslage, hat ja für viele auch gesagt, ja, Feiertag, aber was habe ich davon, ne? Also deswegen haben wir gesagt, wir wollen unsere persönlichen Erinnerungen an diese Zeit, weil wir waren damals tatsächlich schon geboren, da muss man einfach sagen.
Ja.
Wir waren schon da.
Und, einige von uns, ja.
Nee, wir waren schon da, ja. Vorher nochmal ganz kurzer Rückblick so auf die letzten Folgen. Erstmal herzlichen Dank an das Feedback. Wir haben von vielen Menschen Post bekommen oder Post, also per Mail oder per WhatsApp und per Facebook Direktnachricht. Also großartig, vielen, vielen Dank. Ihr findet uns jetzt auf unserer Homepage ganz neu, ne? der-rationale-frühshoppen.de. Ist das richtig, Thomas?
Genau.
Und früh shoppen mit UE, wie man das so macht.
Ja, früh shoppen,
da findet ihr auch unsere E-Mail-Adressen, da könnt ihr uns anschreiben, sonst auch über Facebook.
Ja, da findet ihr alles, da findet ihr auch private Dinge von uns und den ganzen
Ein Interview einfach, mit ganz vielen Enthüllungen, also einfach mal drauf gucken.
Ja, genau, ist eine gute Anlaufstelle, um immer auf dem Laufenden zu sein. Tatsächlich sehr nützlich, wenn man jetzt nicht weiß, okay, wo höre ich mir das Ganze jetzt an oder so, da ist also immer das Neueste und das wird auch ausgebaut.
Und
also,
neuerdings, das hast du eingefädelt, sind wir jetzt auch bei Amazon, bei den ursprünglich mal,
sagen
Bösen,
wir sind bei,
aber wir müssen ja alles
mitnehmen. Genau, wir können sogar bei Alexa gehört werden. Das habe ich dann heute Morgen, wollte ich dann einen anderen Podcast hören und da habe ich also gesagt, Alexa, spiele bitte den Podcast Okay Amerika. Und dann kam unser rationaler Frühschoppen. Ich meine, das ist ja, und wenn das jetzt bei allen Alexas so wäre, wäre das ja nicht schlecht.
Also trotzdem, ist, auch wenn wir viele Abonnenten haben, ihr dürft uns weiter abonnieren, wir freuen uns darüber. Also ob bei Spotify, bei Google, bei Apple, überall, wo es schicke Podcasts gibt. Also einfach uns abonnieren. Ich weiß, das klingt aber so ein bisschen anbiedernd, aber ist ganz schick, wenn ihr das macht.
Ja, jetzt ist gerade, Entschuldigung, jetzt ist gerade meine Alexa angesprungen.
Ach so.
Alexa, stopp. Aha. So, Entschuldigung, jetzt hatte, und was kam jetzt? Das Handelsblatt Morning Briefing, das finde ich ja auch sehr interessant, also das ist ja ganz
mitten
neu
in der Nacht, weil wir nehmen ja jetzt abends auf, das ist ja interessant, aber naja.
Ja, das hat ja keine, das kommt, dann kommt das Alte, da kommt ja immer das Alte von vorher,
so, okay.
Also das kommt ja dann vom Vortag, das ist immer noch, naja, bei Alexa und bei bei Amazon Music steckt das Ganze ja noch, die haben jetzt ja gerade erst angefangen mit den Podcasts, aber es ist schon wirklich ziemlich cool, das ist eine tolle Sache.
Gut, dann klären wir jetzt noch, welchen Wein du am Start hast, das ist ja auch noch wichtig.
Ganz genau, zur essentiellen Frage, ich bin ja kein Franzose, also ich trinke gerne französischen Wein, habe aber, muss ich immer sagen, keine Ahnung, weil dafür, auch dafür wird man ja gescholten. Domaine Fleur de Courtillac, ein Bordeaux-Wein von 1998.
Okay, also 8 Jahre deutsche Einheit dann schon.
Genau, ich habe ja, wollte gerade sagen, ich habe jetzt leider sowas Altes hier nicht gefunden im Keller. Das hätte ich vielleicht ein bisschen länger suchen sollen, aber tatsächlich lecker, lecker aus Frankreich. Und bei dir?
Ja, ich habe den mal geschenkt bekommen. Ich habe den jetzt auch schon mal leicht probiert. Schmeckt sehr angenehm, sehr trocken.
Ja.
Ein Cabernet Sauvignon Napa Valley. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ja.
Das ist ein kalifornischer und der ist aus dem Jahre 1990. Der ist tatsächlich 30 Jahre alt.
Ach, guck, aber Donnerwetter. Ja, das ist doch, guck mal, da kann man es doch mal sehen. Und ja, Andreas, du hast ja wieder schöne, tolle Thesen aufgestellt. Großartig. Und ich habe die Ehre, wir müssen ja heute ein bisschen staatstragender, ein bisschen feierlicher sein, dass wir also sagen, die erste lautet 30 Jahre deutsche Einheit. Der Feiertag ist, das ist die Anmoderation, Entschuldigung. okay, ich bin etwas verrutscht. Der Wein wirkt schon. Oh. Also, dann aber jetzt, wie wichtig ist die deutsche Einheit für dich? Siehst du noch einen Ost-West-Unterschied? Das sind ja im Grunde zwei
Wobei
Fragen.
Wobei die erste Andreas, These schon ist, welche Erinnerung verbindest du mit Mauerfall und Einheitsfeier?
Ach so, okay, dann ist das hier nicht richtig markiert. Also, Entschuldigung, ich stelle den Wein mal beiseite und nehme mal ein Glas Wasser.
Also nochmal auf genau. Anfang.
Welche Erinnerung verbindest du?
Okay.
Nein, wir schneiden hier gar nichts.
Nee, live on tape.
Welche Erinnerung verbindest du mit Mauerfall und Einheitsfeier, Andreas?
Ja, ich erinnere mich daran, dass gerade so heutzutage sind wir immer sofort up to date, dank Push-Nachricht aufs Handy und so weiter. Und damals da habe ich damals noch eine Ausbildung auf Sylt gemacht und war immer ganz gespannt, wenn ich dann nach Hause kam. Das erste Mal Radio hören war dann im Auto wieder, als ich in Klangsbild ins Auto gestiegen bin. Und dann war immer dann gleich die neuesten Meldungen des Tages. Vorher hat man ja gar nicht viel mitbekommen. Zwar in der Arbeit im Büro gab es dann auch mal, lief auch mal das Radio, aber so viel hat man gar keine Zeit gehabt zwischendurch. Nicht so wie heute, wo man immer das Handy dabei hat. Ja, das war so für mich so eine ganz spannende Zeit. Und dann nochmal auszuholen, also 1990 war ja im Grunde diese Einheit, das feiern wir jetzt, aber das war im Grunde war ja das spannende 89. Das war im November, diese Zeit. Das war das, wo ich immer sagte, Mensch, da passierte ständig was Neues. Ich weiß noch, in der Zeit, das war im Oktober, so 2-3 Wochen vorher, war ich mit einem Freund zusammen auf Kreta im Urlaub. Da ging das schon so langsam los mit den Protesten. Und dann hat sich das wirklich überschlagen. Und das war eine ganz, ganz spannende Zeit, fand ich.
Ja. Ja. Absolut. Und es gibt ja diese Frage, wo warst du am 11. September oder wo warst du, als die Mauer fiel? Und angeblich kann man sich, oder wo warst du, als Kennedy erschossen war, können wir noch nicht beantworten. Da waren wir noch nicht mal Quark im Schaufenster. Aber dann können die Leute angeblich sich sogar gut daran erinnern. Tatsächlich kann ich das beim 11. September sehr gut. Da weiß ich also den Tag noch sehr genau, sehr dramatisch. Beim Mauerfall hatte ich, glaube ich, Liebeskummer, deshalb kann ich das nicht so gut erinnern, weiß ich nicht mehr so genau.
Mit dem Nebel
des Vergessens und der Emotionen, was auch immer. Auf jeden Fall kann ich mich aber sehr gut an das Jahr 1988 erinnern, denn da bin ich mit meiner Schulklasse und meinem damaligen Lehrer Klaus-Dieter Kalisch, sind wir in die da noch DDR gefahren auf Klassenfahrt. Mhm. Was bei uns am Anfang auf sehr großes Unverständnis stieß, weil das fanden wir furchtbar, weil alle coolen Abschlussklassen fuhren damals natürlich nach Berlin-West, um da auch Halligalli zu machen. Und Klaus-Dieter, wie ich ihn ja zum Schluss nennen durfte, also duzen durfte auch, der sagt, wir fahren in die DDR. Und damals ahnten wir als junge, unvernünftige Idioten, sage ich mal, ja noch nicht, welches historische Geschenk er uns tatsächlich damit gemacht hat. Denn wir haben wirklich also alles noch im Originalzustand sozusagen gesehen. Wir waren in Leipzig, wir waren in Dresden, wir haben das Grüne gewollt. Wir sind quer durch die DDR gefahren, Wartburg, das ganze komplette Programm. Ja, wir haben uns eine Woche ist man auf.
Ja, ich glaube eine Woche, gefahren, ja. Das kommt aber nur mal
eine vor, Woche. Aber wir sind wirklich an vielen geschichtsträchtigen Plätzen gewesen und haben uns das also alles angucken können und haben aber eben auch dieses, also für mich war das immer so eine Empfindung, welcher Druck also darauf lastete, also über diesem Land lag wirklich so eine Glocke, also so habe ich das tatsächlich empfunden, tatsächlich auch viele bewaffnete Soldaten haben wir gesehen und das Prägendste daran war, dass es also hieß, also es gab einen Abend der Zusammenführung, da floss also auch sehr viel Alkohol und da sind wir also mit jungen DDR-Bürgern zusammengeführt worden, natürlich war das alles.
Und ich glaube, Thomas, wenn ich da ganz kurz rein darf, Klaus-Dieter Kalisch, ich kenne ihn ja auch noch, ein guter Mann, wirklich auch noch als Bürgermeister später in Rodenes, der war, glaube ich, auch aus der DDR, ne? Da hat er eine DDR-Vergangenheit.
Richtig, genau, der hat sich dann noch ganz viele Sachen da geholt, Zeichnungen und sowas, also der war da eben und deshalb hat er sich auch so dafür eingesetzt. Und dann sind wir also da zusammengeführt worden und damals haben die schon gesagt, hier bei uns passiert was. Also hier in der DDR ist was los. Und nun war ich damals zwar politisch interessiert, aber da habe ich gedacht, nee, also für mich, selbst für mich war das damals unvorstellbar, zu denken, dass da irgendwann mal wirklich was passieren könnte, von einer Einheit von DDR und der Bundesrepublik Deutschland ganz abgesehen. Aber das war wirklich eine sehr, sehr prägende Erfahrung.
Ja, und ich habe also so diese persönliche Erinnerung, ich war auch 1988 in Berlin, allerdings West-Berlin, ich habe also diese andere Klassenfahrt gemacht, wir waren dann einmal drüben, ja, das war aber so ein bisschen, ich sag's mal ganz böse, wie so ein Zoobesuch, das war halt ohne Kontakte und man war so ein bisschen, ne, ich hatte ehrlicherweise auch dadurch, dass ich Verwandtschaft in Stralsund auch immer noch habe, waren wir früher sehr oft drüben, also Anfang der 80er eher, da war ich dann ja auch noch ein Kind. Und ich kann mich immer erinnern, dass das immer so ein, wenn man hier Lübeck-Schlutop, wenn ich das heute sehe, sieht das ja ganz anders aus, aber früher so mit meinen Eltern, wenn man denn da hingefahren ist, das war schon, ja, es war schon ein Abenteuer, also für so 12-, 13-Jährige oder für wie ich damals war. Ja. Und mein Bruder war ja noch ein bisschen kleiner. Und dann sind wir, erinnere ich mich noch sehr genau, sind wir rübergefahren einmal, muss so 83 gewesen sein, und wir hatten in der DDR, glaube ich, von den Verwandten so einen Flitzebogen geschenkt bekommen. So, also so ein Plastikteil. Ja. Ne? Und sind dann zurückgefahren und an der Grenze hat dann der DDR-Grenzbeamte oder was auch immer war, dann gefragt, so, was habt ihr dabei und so. Das war immer ganz streng, die haben auch das Auto fast auseinandergebaut und so weiter. Der wirkte aber sehr entspannt und hatte dann, ich war immer ganz nervös als Junge, denn wenn ich da hinten saß und dachte, oh Gott, die sperren bestimmt meine Eltern ein. Also ich habe die DDR so eher gruselig empfunden. Und dann fragte er, dann lächelte der so und sagt, na, haben Sie denn auch Waffen dabei? Und mein Vater, nein, natürlich nicht. Und was ist das da? Und zeigte auf die Flitzebogen, die hinten auf der Ablage lagen und lachte dann. Also das war dann so ein humorvoller, aber für mich war das ein Riesenschreck. So, ne, wo ich
dachte, ja, aber das ist ja eigentlich, also sowas ist ja eigentlich eher selten, weil ich habe da tatsächlich eine ähnliche Geschichte erlebt. Ich bin mit meiner Oma, als ich 11 war, nach Berlin West gefahren mit dem Zug. Also da musste man ja dann durch die DDR und da wurde man eben dann auch kontrolliert im Zug und da kam dann ein Kontrolleur und der hatte eine Maschinenpistole
tatsächlich dabei. Ja, das war auch wirklich, dabei. Also das wollte ich jetzt damit auch nicht verharmlosen. Also ich habe auch noch eine andere Geschichte.
Nein, aber es ist ja eine tolle Geschichte. Ja, ich finde das ja gut.
Das war immer sehr gruselig und ich weiß, wir sind mit meiner Uroma, die lebte ja damals noch, die ist 81 gestorben, das heißt, das war noch davor. Die ist auch immer rübergefahren, da hat mein Opa sie aus Bremen dann immer bis Lübeck gebracht und ist sie mit dem Zug rübergefahren nach Stralsund, weil ihre Tochter halt da wohnte. Und das war manchmal auch sehr gruselig. Die hat dann immer ein Telegramm geschickt, weil damals hatte es ja kein Handy oder E-Mail oder so ein Kram, dass sie angekommen ist. Und dann war immer, wenn sie geschrieben hat, angekommen, dann hieß es, ja, war alles okay. Und gut angekommen war es dann wirklich gut. Und sie wurde da auch manchmal, und die war damals Ende 80, Anfang 90, und wurde dann auch manchmal gefilzt, also auf menschenunwürdige Dinge. Also das war schon gruselig. Also es waren nicht alle DDR-Grenzer Unmenschen, aber das war schon, also wer das heute verharmlost, da habe ich dann immer relativ wenig Verständnis. Also wir hatten da auch unsere Verwandten, die wir da hatten, die haben wir dann besucht und es war schon ein bisschen gruselig. Er durfte keinen Westkontakt haben, da mussten wir immer woanders parken, weil Vaters alter Mercedes durfte da nicht vor seiner Tür gesehen werden. Ja. Und dann war es so,
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ich hatte als Kind so in Erinnerung, dass da auch sehr viel von dem Mann, der ja ein Verwandter letztendlich von meiner Mutter oder von mir dann ja auch, aber der war so ein bisschen schwierig, weil der auch so sehr, ja, das aus meiner Sicht, meiner kindlichen Sicht, auch verherrlicht hat, was in der DDR passiert ist. Ne? So.
Ja,
und das war
ja
dann nochmal, da weiß ich, haben halt meine Eltern Prägung sich oft dann, mit ihm so ein bisschen gestritten, mein Opa auch, die fanden das nicht so witzig, ne? Weil er hatte, glaube ich, auch Privilegien. So war meine Erinnerung, hatten die auch eine riesen Villa am Sund. Naja, also, egal. Also, es ist jetzt alte Geschichten, aber das ist so.
Das ist ja der Sinn der Sendung.
Ich mag das halt ungerne verherrlichen. Und jetzt noch ganz kurz einen Punkt zu dem 3. Oktober. Das passt ja auch dazu, weil das so ein bisschen untergegangen ist. Ich fand es immer schwierig, diesen 3. Oktober so willkürlich zu wählen als Feiertag. Ich hätte gefunden, den 9. November, auch wenn ich weiß, dass der noch andere politische Bedeutung hat und vielleicht hat man es deshalb nicht gemacht. Noch besser hätte ich es gefunden. Und wir Älteren erinnern uns, der 17. Juni war früher ja auch der Tag der Deutschen Einheit.
Ja, genau.
Und das wäre doch ein idealer Feiertag gewesen, weil da war dieser Aufstand in der DDR, der niedergeschlagen worden ist von russischen Panzern. Das wäre doch ein idealer Tag gewesen, das weiter zu feiern. Und hat noch einen netten Nebeneffekt, der wäre dieses Jahr nämlich auf Mittwoch gefallen, also wäre dann auch wirklich ein Feiertag gewesen. Und mitten im Sommer ist so ein Feiertag doch auch ganz hübsch. Ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe.
Absolut. Wobei ich sonst sagen muss, also, dass das so DDR für mich als Kind und auch dann als Jugendlicher, bis die Mauer fiel, eigentlich sehr, sehr weit weg war. Das war etwas Abstraktes für mich. Also das war jetzt nichts, was ich, auch wenn ich dann eben 81 oder wann das war, mal durchgefahren bin mit meiner Oma, aber das war so was Abstraktes. Das war für mich quasi in meinem Alltag ja nicht vorhanden. Man hörte halt immer DDR oder so, aber das war eben damals auch weit weg. Also für Generationen heute ja im Grunde unvorstellbar. Meine Tochter würde vielleicht fragen, wenn ich mit ihr darüber sprechen würde, ja, hatten die denn kein Facebook? Konnten die sich das nicht, schreiben oder eine WhatsApp schreiben? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das, dass die eigentlich komplett abgeschottet waren. Ja.
Ja.
Sehr gut.
Eine Geschichte fällt mir auch noch ein, die muss ich noch loswerden. Wir haben dann auch immer so auf dem Weg nach Stralsund, das ist ja heute mit der A20, fährt man ja über Rostock und so weiter, das geht ja fix, aber damals war das eben nicht so. Da war das, ich glaube, von Emmelsbüll nach Stralsund sind wir gefühlt 6-7 Stunden gefahren. Das war einfach nach Lübeck waren es schon 2,5 Stunden und dann waren es nochmal 4-5 Stunden, weil du einfach nicht so vorankamst. Das war gegenüber die Dörfer und das war ganz schwierig. Also vielleicht ist das jetzt auch spielt mir meine Erinnerung auch einen Streich. Und
mein Vater
ist nur sehr langsam gefahren.
Bis es die A20 gab,
genau, das nach Rostock, das war halt eine kleine,
war das ja auch noch ein Jürgen.
Das war ein Jürgen. Ja, und da weiß ich noch genau, wir haben irgendwo, ich meine, es war bei Rostock, mal so am ganz normalen Rastplatz Pause gemacht. Meine Mutter hatte dann immer Sachen eingepackt, also so klassisch. Ja. Ne, Brote geschmiert und eine Kühltasche mit und da gab es damals noch Cola-Dosen, erinnerst du dich vielleicht auch noch? Die gibt es heute kaum noch, aber es waren Dosen halt. Das war damals ganz normal.
Danke, Trittin.
Und wir saßen da und dann kam ein Junge, schätze ich mal so in meinem Alter, damals dann vielleicht 12, 13 auf uns zu und fragte, ob er die leere Dose haben kann. Und er sammelte die.
Ja,
das war irgendwie so herzzerreißend. Das war für ihn so eine Coca-Cola, war für ihn was ganz Besonderes. Also wir haben ihm dann sogar eine volle Dose noch gegeben und er war ganz dankbar. Ja. Das soll jetzt irgendwie nicht so großkotzig klingen, aber
wahrscheinlich wurde der gleich verhaftet danach.
Und ja, so. Das war schon komisch. Ne? Also das war, konnte man sich gar nicht vorstellen. Das waren für uns Alltagsgegenstände und so eine Dose hast du einfach weggeworfen. Und für den war das irgendwie, ich weiß, so waren bestimmt nicht alle, aber für so einen 12-Jährigen war das wahrscheinlich
Also lieber coole Junge, Sache, wenn du das noch hörst und dich dran erinnerst, schreib uns bitte. Das wäre doch jetzt mal großartig.
Ja? Schön, du musst irgendwo bei Rostock gewesen sein. Ja, ich glaube, wir müssen mal weitergehen,
es ist halt zwei XXL-Nordfriesen erzählen über die deutsche Einheit. Das wäre die XXL-Ausgabe, die Jubiläums-XXL-Ausgabe. Ist doch auch gut. Nächste These, wie wichtig ist die deutsche Einheit für dich und siehst du noch einen Ost-West-Unterschied? Ja, in zwei Teilen, dann leg mal los.
Ja, also ich habe einen sehr schönen Artikel in der Zeit gelesen, da hat man eben auch so ein bisschen, kommen wir mal in die Shownotes, können wir den mal packen, also da geht es so ein bisschen darum, dieser Valentinstag der Deutschen, wie wichtig ist das überhaupt? da war so ein bisschen der Tenor,
ist halt
mehr an die Zukunft denken, ne? Dass das zusammenwächst. Ich habe so ein bisschen... Ja, also ich sehe den Unterschied nicht mehr groß. Wenn ich jetzt in unserem Alter jemanden aus Leipzig treffe, dann sehe ich da keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Bei noch Älteren ist das vielleicht eher so. Also bei denen, die schon erwachsen waren, da merkt man es vielleicht noch, weil die vielleicht auch manchmal Dinge erlebt haben, die nicht so cool waren. Und da sage ich nachher in der letzten These noch ein bisschen mehr dazu. Aber Also dieser West-Ost-Unterschied, den kann ich jetzt so nicht mehr erkennen. Also ich sehe einen größeren Unterschied zwischen uns Schleswig-Holstein und den Bayern als zwischen einem Schleswig-Holsteiner und einem Mecklenburger, sage ich mal so.
Da sind wir natürlich auch ein bisschen so bei dieser subjektiven Sicht. Ich habe also ganz bewusst mir heute aber auch nicht wirklich dazu recherchiert. Das sollte ja so ein bisschen auch so eine emotionale Folge werden.
Hat er keinen Bock gehabt, sich vorzubereiten.
Ja, okay. Hast mich wieder erwischt. Nein, aber tatsächlich habe ich ja mal in der DDR gelebt, also in der ehemaligen DDR. Du erinnerst dich
vielleicht. Sogar Hausbesitzer
Ich war sogar Hausbesitzer, sowas in der Art, sagen wir mal. Ja. Und damals, also das war ja 2000, Andreas, du hast die Zahl doch bestimmt.
2004 hast du es, glaube ich, verkauft wieder, aber davor. Ja, 2002 genau, davor, oder so, also kann das sein?
2002, glaube ich. Ja. So. Und damals fand ich persönlich, also das war ein kleines Dörfchen, kann man ja ruhig so sagen, interessiert eh klein. Kleinprafzhagen hieß das. Der Name sagt eigentlich schon alles.
Klütz
war der nächstgrößere Ort. Ja, ja. Boltenhagen, eine sehr schöne Ecke auch. Also wir hatten das da, in ein paar Minuten war man am Strand. Auch ein relativer Privatstrand, sage ich jetzt mal. Also wirklich so, wo wenig Urlauber hinkamen, sagen wir mal so. Und aber da war das also in diesem kleinen Dörfchen noch sehr spürbar. Ich sag mal so Attitüden wie Misstrauen und so Misstrauen gegen andere, Misstrauen gegen das System. Hab ich ganz subjektiv so empfunden. Und nun muss ich ja auch sagen, ich habe Freunde in der DDR, in der ehemaligen DDR, also die auch dort aufgewachsen sind, die sogar noch ein bisschen älter sind als ich. Und da sind also jetzt, wie gesagt, rein subjektiv zwei gute Bekannte, zu denen ich engen Kontakt pflege. Und was mir da auffällt, ist so ein bisschen diese Sparsamkeit. Und ich habe auch mal mit jemandem zusammengearbeitet, der hat auch erzählt, also die haben jeden Nagel damals gerade kloppen müssen. Um den wiederverwenden zu können, oder die hatten auch kein Rattengift und mussten da auch aktiv werden sozusagen und haben gesagt, was machen wir?
Was heißt das, die haben dann experimentiert oder was?
Die haben ganz einfach, du stellst einfach eine Schale, rührst einfach Haferflocken mit Gips an, das gab's ja, also Haferflocken und Gips gab's in der DDR, und stellst daneben ein großes Schälchen Wasser. Und dann essen die natürlich erst wie verrückt diese Haferflocken mit Gips und dann, Folge.
Auch nicht
und dann trinken sie natürlich das Wasser. Dann bitte was?
Auch nicht
was?
Tierschutzkonform jetzt direkt, ne?
Also ja, nein. Aber das haben wir ja letzte Woche abgefrühstückt, das muss reichen. Na, aber die mussten halt erfinderisch sein. Was machst du, wenn du Rattenplage hast? Und dann haben sie halt das Wasser getrunken und sind dann steif geworden von innen. Also ich meine, das war so. Nein, aber das sind diese Geschichten, die mir so haften geblieben sind, dass man sagt, die drehen also jeden Pfennig zweimal um. Ich kann jetzt nicht sagen, alle Ostdeutschen von damals sind sparsam, aber das ist das, was mir halt so im Gedächtnis geblieben ist und eben aus Kleinprafzhagen dieses Misstrauen auch, was so den Leuten so ein bisschen, also was mir so ein bisschen entgegenschlug. Also vielleicht liegt das ja auch in meiner
verschlagenen Person. Vielleicht tue ich denen jetzt auch Unrecht. Also ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, aber es war ja auch so, dass in dieser Nähe der deutsch-deutschen Grenze damals auch nur Leute leben durften, die zu den Grenztruppen gehörten oder sehr linientreu waren. Ne? Das war ja nicht so,
dass
so nah, also da war ja nah am Sperrgebiet auch. Ne?
Das ist richtig. Das hat mein Kumpel auch gesagt. Ja. Er sagt, mein Vater wäre niemals mit irgendjemandem da, wo ich gewohnt habe, also in Kleinprafzhagen und Richtung Lübeck aufwärts, hätte niemals sein Vater mit irgendjemandem gesprochen, weil das waren nur ganz linientreue Leute, die da wohnen durften in der Nähe der deutsch-deutschen Grenze.
Aber um nochmal auf den ersten Punkt unserer These zurückzukommen, wie wichtig ist die deutsche Einheit. Und das, da bin ich schon der Meinung, das ist ganz, ganz wichtig, weil es auch so ein Symbol ist für das, was in Europa Gutes passiert ist vor 30 Jahren, wovon wir heute noch profitieren. Was wir aber, und jetzt werde ich ein bisschen staatstragend, aber das darf man ja in so einer Folge immer noch eine gewisse Verantwortung haben. Also wir als gesamte Generation, weil wir sehen ja gerade, wie diese Populisten im Osten, also nicht nur in den neuen Bundesländern, wenn man es noch so sagen will, aber in den Ostländern immer noch sehr stark sind, auch wenn die AfD da inzwischen auch auf den Sack kriegt, zu Recht, wie ich finde. Aber wenn man sich mal weiter umguckt nach Ungarn und so weiter, das ist schon gruselig, was da hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang passiert. Ne?
Absolut. Und ich möchte da auch auf diese Frage eingehen und auch eine Lanze brechen für den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der einfach die Chance ergriffen hat und gesagt hat, so, also das war ja auch höchst emotional und sein Kontrahent Lafontaine hat ja auch, da war ja, also sagt heute natürlich, dreht er das so ein bisschen, aber ich finde es gut, dass man gesagt hat, wir machen das jetzt einfach mal und denken später nach, ob das eine gute Sache ist, weil so eine Chance hat sich meiner Meinung nach nie wieder geboten und das wäre alles verwurstelt worden, wenn man sagt, ja, wir machen das erstmal parallel so weiter, dann wäre das wahrscheinlich zu Unruhen gekommen und natürlich und dann, allen wirtschaftlichen Risiken zum Trotz und so. Und
ganz tatsächlich, ehrlich, ganz ehrlich, und dann wäre auch schnell das, Lafontaine hatte ja, ich halte nichts von Lafontaine, das weißt du, aber insofern hat er nicht ganz Unrecht, dass es das nicht zum Nulltarif gibt, aber es war wichtig in dem Moment zu sagen, komm, wir machen das jetzt, egal was es kostet. Genau. Es wäre sonst wahrscheinlich, hätte man das auch rausgezögert und es wäre dann zu einer ganz komischen Situation gekommen.
Richtig, das meine ich ja.
Aber ich finde das jetzt ein guter Übergang zu unserer letzten These, wenn du erlaubst.
Richtig. Richtig. Blühende Landschaften in der ehemaligen DDR. Ist die Umsetzung der Einheit heute noch ein wichtiges Thema, Andreas?
Ja, unbedingt. Also ich habe gerade, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her oder fast ein Jahr, da habe ich ein Interview gemacht. Das war damals zum 9. November, also letztes Jahr. Björn Engholm, ehemaliger Ministerpräsident hier in Schleswig-Holstein. Und der wohnt ja halt auch in Lübeck. Und ich sehe dich jetzt gerade, dass du Pfeife rauchst. Das passt ja irgendwie ganz gut dazu. Nein, aber Björn Engholm, ich habe ihn dann konnte ihn also bei sich zu Hause in seiner Wohnung besuchen und habe mit ihm ein längeres Interview gemacht. Und das war sehr, sehr spannend, was er so auch erzählt hat über die deutsche Einheit, wie er das damals erlebt hat. Dazu muss man sagen, dass Björn Engholm damals seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, am Tag, Wahnsinn, als die Mauer fiel, am 9. November. Die Geschichte hat er ja schon oft erzählt.
Ich kenne noch jemanden, der bald 50 wird.
Ja, die ist ja eben auch, bekannt, aber er hat dann halt hier in Lübeck gefeiert und dann kamen die Trabis. Das war natürlich für ihn ganz toll. Dann ist er ganz schnell noch nach Berlin, hat dort auch sozusagen die ganze Geschichte miterlebt. Naja, gut, das ist alles nachzulesen. Aber Björn Engholm hatte mir dann auch so gesagt, dass er jetzt auch nicht unbedingt auf Lafontaine-Kurs war. Das ist ja auch bekannt, dass er nun kein großer Lafontaine-Anhänger war. Aber dass er eben schon auch das so gesehen hat, auch im Nachhinein vor allem. Er sagte, die Einheit war richtig. Helmut Kohl hat auch richtig gehandelt. Das hat er mir auch so deutlich gesagt. Aber natürlich wurde über vieles hinweggegangen. Dass viele Ängste nicht ernst genommen wurden, dass viele Leistungen in der DDR nicht von den Menschen nicht ernst genommen wurden. Dass viele Dinge, die dort vielleicht auch gar nicht ganz schlecht waren, ob man es jetzt bezahlen konnte und ob das richtig war, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber die Kinderbetreuung war geregelt. Es gab eine gewisse Sicherheit, die man im Alltag hatte, die viele vielleicht dann auch erstmal vermisst haben, weil viele deutsche Unternehmer sind dann wie Heuschrecken über die DDR hergefallen, haben alles gekauft, haben alles verscherbelt. Das ist nicht immer ganz kontrolliert abgelaufen. Ich habe jetzt auch nicht, ich will jetzt auch gar nicht da im Detail jetzt kritisieren, aber da meinte er halt diese ganze Schwierigkeit, da hat man die Menschen schon ein bisschen übergangen. Und dass das im Nachhinein zu Schwierigkeiten geführt hat. Und da hat er mir eine ganz nette Anekdote erzählt, auch dass eben Willy Brandt damals ja zum Glück auch noch lebte. Also für ihn ja eine tolle Sache, dass er das noch erleben durfte. Und der ja damals gesagt hat, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ne? Und war ganz stolz. Und Helmut, also und Brandt soll gesagt haben, das hat mir Engholm erzählt, dass das wohl 10 Jahre dauert, bis das jetzt auch zusammenwächst. Ne?
Ja.
Und diese blühende Landschaft, hast du ja schon gesagt, von Kohl, das hat ja so nicht sofort geklappt. Und Engholm sagte dann eben, dass Kurt Biedenkopf, damaliger späterer Ministerpräsident in Sachsen, CDU-Mann, der hat gesagt, das wird mindestens 30 Jahre dauern, bis das zusammenwächst. Und Biedenkopf hatte offenbar recht. Das war so auch das, was Engholm sagt.
Würde ich auch sagen, ja. Absolut.
Absolut.
Das war der eigentliche Skandal, dass ich damals wie immer mein Auto zu Schrott gefahren hatte und mein Vater damals noch meine Auto sponserte und wir dann natürlich das große Problem hatten, dass alles, was beim ersten Mal noch ansprang, mindestens 7.000 Mark kostete.
Stimmt, das wurde
also
dann teuer.
Also auch mein Kadett D damals, das war sehr teuer und Krausini hatte sein Auto zu Schrott gefahren und Fadi sagt, naja, du brauchst ein Auto hier bei uns in dieser weiten Landschaft.
Ja.
Das gab dann eine jede Menge Ärger. Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ganz klar, die 30 Jahre, da schließe ich mich voll an. Und tatsächlich glaube ich auch, also ich kann das nicht so genau beurteilen, warum jetzt dieser, oder andersrum gefragt, stelle ich zum Abschluss nochmal so eine These auf, warum gibt es den Erfolg der AfD oder den ehemaligen Erfolg, muss man ja fast schon sagen, der AfD jetzt in den neuen Bundesländern oder jetzt explizit in Sachsen oder ähnliches. Warum ist das so? Hat das damit auch zu tun? Hat das was damit zu tun, dass dieses Ossi-Wessi-Image, dass das sagt man, dass die Ossis brauchen da irgendwie eine stramme Führung, oder ich verstehe
es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du das auch so wirklich, ein bisschen. Also es macht mich immer wieder, ne, wie kann man sagen, wir sind, das eine mit dem anderen aufzuwiegen, ist für mich ganz schwer. Und das ist, geht
ja, wahrscheinlich auch sehr klar in die Tiefe. Es ist eigentlich unmöglich, ja.
Ja, ich weiß nicht. Idioten haben wir im Westen und Osten. Ja,
ja, absolut. Ist eine schwierige Sache. Ich kann es auch nicht, also das ist, und das also, zu unterstellen wäre auch infam, gar keine Frage.
Also ich glaube, dass es besser ist zu gucken, was haben wir gemeinsam. Und wie können wir, und wir glauben, und meine größere Sorge ist so diese Spaltung im Moment, die wir haben, gar nicht Ost und West, sondern Arm und Reich. Also dass einige Leute immer mehr, also der gehobene Mittelstand setzt sich weg. Ne? Dazu passt ja, dass ein Finanzminister sagt, mit 16.000 Euro Bruttoeinkommen sieht er sich nicht als reich. Ja, Gott. Ne?
Ja, das ist, meine Güte. Das ist schon bemerkenswert.
Ist dann schon bemerkenswert. Schon bemerkenswert, ne? Und da müssen wir, glaube ich, noch mehr darauf achten, dass wir, dass die Politik nicht die Bodenhaftung verliert, auch wenn das jetzt wieder leichter gesagt ist und eine Sonntagsrede und vielleicht auch nach Elfenbeinturm wieder klingt, aber diese Spaltung der Gesellschaft, was wir in den USA haben, das dürfen wir hier nicht bekommen. Und das,
um Gottes Willen, ja. Was ist dein Fazit? Was ist dein Fazit zur deutschen Einheit?
Ja, ich bin froh, dass es das gegeben hat und dass es das gibt, weil Freiheit und Frieden, und ich wehre mich immer noch dagegen, wenn ich jetzt so Diskussionen habe mit einer Verherrlichung der DDR. Also klar, es gab bestimmt Vorteile dort, ne? Die haben also auch sich um die Menschen gekümmert. Auf der einen Seite gab es diese Sicherheit, aber zu welchem Preis? Also das ist halt, ne, wenn Freiheit eingeschränkt wird, hört, sage ich mal, für mich der Spaß auf. Und es ist einfach keine gute Idee gewesen. Es war also, ich will auch nicht die Nazi-Zeit mit der DDR vergleichen, weil damit wird man dem ganzen Schrecken der Nazi-Zeit nicht gerecht. Aber es war eben auch eine Diktatur. Nein.
Es gab einen Schießbefehl an der Grenze, so viel kann man ja mal sagen.
Also deswegen will ich es nicht verherrlichen, aber es gibt eben auch keine Sippenhaft, oder nur weil du DDR-Bürger bist, bist du jetzt gleich Kommunist oder sonst was.
Nein. Aber die Parallele finde ich einfach, dass natürlich die Leute immer, wir werden alle immer älter, und die letzten Nazis genauso wie die letzten KZ-Insassen sterben uns weg sozusagen. Und wovor ich große Angst habe, also ich habe das jetzt zum Tag der Deutschen Einheit meinen Kindern erklärt, die sind 7 und 10 Jahre alt, und für die ist das ja komplett abstrakt. Ja, natürlich. Also das ist ja, die haben jetzt ganz andere Sorgen, die haben jetzt Corona, aber das ist ganz abstrakt. Und ich habe irgendwann die Angst, wie du das eben schon gesagt hast, dass Leute, die DDR verherrlichen, und ich war ja nun auch live in der DDR und habe diese Käseglocke gespürt und kann mir sagen, nein, da dürfen wir nicht aufhören zu sagen, die DDR war ein Unrechtsstaat.
Das darf man nicht aufhören.
Und da muss ich auch, man kann nun sagen, über Axel Springer und aktuell sowieso nicht, aber Axel Springer als Person hat damals gesagt, so, ich baue mein Firmengebäude in Berlin direkt an der Zonengrenze, als die Mauer hochgezogen wurde, um einfach dagegen zu protestieren. Und Axel Springer ist eine absolut strittige Persönlichkeit, will ich gar nicht drüber sagen. Aber das habe ich bewundert, und sein Vize, Peter Tamm, glaube ich, hieß der, der hat gesagt, das hätte komplett in die Hose gehen können, dass er sich da übernommen hat finanziell und so. Aber das finde ich dann wieder eine gute Sache, zu sagen, da darf man nicht aufhören, einfach, das muss man anprangern.
Und, die Springer-Zeitschrift, nicht Zeitung, also ich meine, das waren alle, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber die haben damals, vielleicht erinnerst du dich auch, DDR immer in Anführungsstrichen geschrieben. Also,
richtig,
ja, also, genau. Also zu sagen, Deutsche Demokratische Republik, das ist halt nicht. Ne?
Erkennen wir nicht an, und richtig so. Und das, also mir geht es mehr darum, einfach zu sagen, sowas kann man nicht gutheißen, und es ist einfach zu sagen, dass die Erinnerung daran wachzuhalten, dass das eben nicht toll ist. Ja, jeder hatte Arbeit, bla bla bla, diese üblichen Käse. Ja. Und sicherlich ist es für einige, die aus dieser Käseglocke, ich benutze mal diese Metapher weiter, rausgekommen sind, war das natürlich ein Riesenschock. Und ich sage ja auch nicht, dass in der Demokratie alles gut ist und auch im Kapitalismus erst recht nicht, aber es ist meiner Meinung nach immer noch ein Stück mehr Freiheit, als in so einem abgeschirmten Staat zu leben, wo jeder jeden bespitzelt.
Und auch mal so ein Beispiel, wenn wir mal gucken, so deine Töchter sind ja über 20 Jahre beziehungsweise noch länger nach der nach dem Fall der Mauer geboren, ne? Um mal so einfach, ne? Also, ja. Wenn jemand, deine Kinder sind noch ein bisschen älter, aber wenn jemand 2015 geboren ist, ist genau 25 Jahre her.
Ja.
Ne? Und, und ich habe immer so diesen Beispiel, dieses Beispiel, ich bin 1970 geboren, das ist 25 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Also das ist die
Wahnsinn.
Wer jetzt, also wer da geboren ist, der hat diesen Abstand auch, ne? Also ich habe ja auch
Und dieser Weltkrieg war, dieser Zweite Weltkrieg war ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war das auch absolut abstrakt. Das war schwarz-weiß Bilder, die man sagt, ja, das war für mich gefühlt damals von tausenden von Jahren.
Aber es gab damals eine Fernsehserie, die hieß Vor 40 Jahren. Das war immer so diese Zeit.
Ja, genau.
Also 1982 war das dann das Jahr 1942.
Genau.
Und jetzt sind wir ja auch schon fast auf dem Weg dahin, ne? Also jetzt ist natürlich der Weltkrieg schon 75 Jahre her.
Um das mal in Relation zu setzen.
Aber das ist diese Relation und dieser Mangel an Zeitzeugen, das ist vielleicht nochmal eine extra Folge, über Zeitzeugen zu sprechen, vielleicht auch mit Zeitzeugen zu sprechen.
Die auch mal zu Wort kommen lassen,
Das ist wäre schon spannend.
Der DDR-Junge mit der Cola-Dose.
Vielleicht wenn er sich meldet, gerne.
Ja, auf, genau.
der-rationale-frühshoppen.de. Einfach mal gucken, da kriegt ihr auch Kontakt zu uns. Wir haben auch eine nette Mail zur letzten Folge zum Tierschutz bekommen von einer Landwirtin.
Richtig.
Die da uns sehr, sehr nette Zeilen geschrieben
hat. Sehr ausführlich geschrieben hat. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.
Wir kriegen auch noch, ich habe auch noch eine Nachricht zum Thema Neid bekommen. Also da dürft ihr uns gerne zuspammen mit eurer Meinung. Das interessiert uns sehr. Ja?
Ja. Was bleibt uns noch zu sagen? Vielen Dank. Schöne Woche, schöne Herbstferien für die, die es haben.
Genau. Einigkeit und Recht und Freiheit und in die Zukunft denken und zu sagen, Mensch, toll, dass wir in einem so tollen Land leben, in dem man seine Meinung frei äußern darf. Sogar wir beiden dürfen unsere Meinung hier frei äußern. Und das ist doch eine schöne Errungenschaft und dass das alles so gut geklappt hat, da freue ich mich jetzt.
Genau. Ja, bleibt optimistisch. Ich nehme mir hier die beiden Strommeldinger wieder in die Hand.
Absolut, gib Gas, hau rein und wie du das immer hinkriegst, ich bewundere das. Tschüss.
Herrlich.
Ende. Bis zum nächsten Mal.